Hallihallo zur Heise Show vom Donnerstag, 21. Juli. Heute haben wir ein Thema, was uns mal Anlass zur Freude gibt. Wir sprechen über das James Webb Weltraumteleskop. Gleich geht's los.
Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter auth0.com/de.
Ja, wir sprechen über das James Webb Weltraumteleskop, ein Thema, was ja am Tag dieser Sendung auch wieder für Schlagzeilen gesorgt hat. Darüber sprechen wir gleich. Als kompetenten Gesprächspartner habe ich Martin Holland von Heise Online, mein Kollege aus dem Newsroom. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Thema Weltraum. Also jeder, der die Weltraum-News bei Heise Online liest, hat deinen Namen sicherlich schon mal gesehen.
Hallo.
Martin, hallo. Wie geht es dir mit dem James Webb Weltraumteleskop? Was ist so deine erste Zwischenbilanz dessen, was wir jetzt in den letzten Wochen da gesehen haben?
Also erstmal diese Bilder von vergangener Woche, das war also diese große Meldung, das war einerseits schon sehr beeindruckend. Ich muss aber sagen, jetzt zumindest, wenn du mich nach persönlich fragst, die haben das ja also vor allem dieses allererste Bild, wo der US-Präsident auch mal hin durfte, zu einer richtig schlimmen Zeit vorgestellt. Das war schon ein bisschen anstrengend. Deswegen war ich danach so ein bisschen, muss ich sagen, jetzt enttäuscht, weil es tatsächlich sehr stark an so Hubble-Bilder erinnert hat. Das war ja dieses Deep-Field-Bild, also wo man einfach unfassbar viele Galaxien sieht auf einem ganz winzigen Ausschnitt am Nachthimmel. Und das war tatsächlich in dem Moment, weil ich halt auch wirklich müde war, war das ein bisschen anstrengend. Aber je länger man jetzt, also wenn ich jetzt die Sachen auch noch sehe und vor allem jetzt nach und nach die Entdeckung und die Neuigkeiten kommen, das ist ja nicht dazu da, uns schöne Bildschirmschoner zu machen, auch wenn das so ein schöner Nebeneffekt ist, wird immer deutlicher, wie krass das Gerät einfach ist und wie krass das, also wie gut das funktioniert direkt von Tag 1. Das hat ja Hubble. Bei Hubble lief das ganz schön anders.
Ja, ich glaube, bei Hubble war es ja auch damals so, das war ja nicht so eine Erfolgsgeschichte von Anfang an, nicht wahr?
Genau, bei Hubble war, ich habe mir das jetzt nochmal angehört, also Hubble ist, glaube ich, 91 gestartet, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, oder 92, und dann haben sie die ersten Bilder gemacht und die waren unscharf. Also ich meine, da waren halt Sachen zu erkennen, aber die haben sie einfach nicht scharf bekommen. Und dann haben sie hin und her probiert und haben sie mitgekriegt, dass es tatsächlich ein mechanisches Problem an dem Teleskop war. Musste ein Space Shuttle losgeschickt werden, um das zu reparieren. Und das war 93 oder 94 der Fall. Und danach ging es dann los. Aber es ist eben auch so, dass bei Hubble also die Bilder halt immer besser wurden. Also wir hatten da ja auch schon Artikel dazu. Das ist ja, also Hubble nimmt ein bisschen eher so auf, was wir sehen, also das James Webb Teleskop überhaupt nicht so, wie wenn wir jetzt einfach nur sehr, sehr gute Augen hätten, sondern ganz andere Wellenlängen, dass man die nachbearbeiten muss. Und dann haben sie natürlich im Nachhinein oder im Laufe der Zeit immer mehr rausgefunden, was vielleicht einfach gut aussieht. Also ich meine, das sind jetzt die Bilder, die wir kennen von Hubble, sind nicht unbedingt die vielleicht den wissenschaftlich den meisten Wert haben, aber die halt am schönsten sind. Natürlich im Laufe der Zeit haben sie das einfach hingekriegt und es ist tatsächlich auch nochmal ins Space Shuttle hingeflogen und dann haben sie ihn nochmal reparieren können.
Aber das wäre auch so eine Frage, wo ich gleich mal, oder so ein Punkt, wo ich gleich mal anknüpfen würde mit der Frage, so populäre Bilder und wissenschaftlich wichtige Bilder. Ich habe so den Eindruck, die ersten Bilder, das waren ja Perspektiven, da ging es ja auch darum, jetzt so den Vergleich zu zeigen. Man hatte diese Hubble-Bilder, konnte die nebeneinander legen und konnte halt sehen, wow, das ist ja eine deutlich andere, ich sage jetzt mal profan, Auflösung. Man hat eine ganz andere Detailtiefe bei den Bildern. Haben wir denn jetzt auch schon was gesehen, was tatsächlich wissenschaftlich auch zeigt? Sag mal, es geht ja, der Slogan lautet ja, glaube ich, Unfold the Universe. Wird man diesem Anspruch jetzt schon gerecht oder ist das jetzt im Moment alles noch so diese PR-Phase, wo man mal zeigen muss, hier, so toll funktioniert das Ding?
Also heute früh die Meldung, die ich vorhin hatte, die du gerade erwähnt hast, da sieht man auch schon, was es kann. Das kann ich gleich erzählen, aber kurz zu diesen Bildern, die da also letzte Woche vorgestellt wurden. Also natürlich Leute, die sich das angucken, vor allem Astronomen, Astrophysiker und wenn die das sehen, das habe ich halt auch, also das konnte man ja live beobachten, wenn sie das auf Twitter teilen, wo sie sagen, guck mal hier, diese Galaxie, man sieht richtig, wie die Galaxie aussieht, nur dass die halt 10 Milliarden Jahre weg ist und wir sehen die halt so gut, als wäre die halt hier irgendwie eine Nachbargalaxie. Das heißt, da können sie natürlich schon Sachen erkennen. Und dann gab es auch dieses eine Bild, was so gar nicht richtig ein Bild war. Da ging es um die Atmosphäre von einem Exoplaneten, dass man da schon reingucken kann. Das war jetzt kein schönes Foto, das war jetzt nicht so toll für diese erste Meldung, aber das zeigt halt auf, was schon geht. Also, dass man wirklich gucken kann, ob es in einer Atmosphäre von einem Planeten, der ein paar Lichtjahre, ein paar Dutzend Lichtjahre entfernt ist, ich glaube, der war über 1000 Lichtjahre entfernt, dass man gucken kann, ob es da Wasser gibt. Wasserstoff, Wasserdampf, alles Mögliche oder halt natürlich irgendwann vielleicht Sauerstoff, das ist ja so, wonach man sucht. Und heute war eben die Meldung oder jetzt kam raus, dass in einer der allerersten Aufnahmen, die sie gemacht haben, haben sie schon mal geguckt und gleich zwei Galaxien entdeckt, die sind so alt wie fast gar nichts, was wir schon gesehen haben. Also das muss man genau gucken, also die Altersmessung muss jetzt noch genau gemacht werden. Also die Frage, ist es jetzt die älteste oder nicht, da bin ich nicht so ganz sicher wie manch andere. Aber einfach, dass das schon auf der zweiten Aufnahme, dass man drauf guckt und die sieht, das ist der Wahnsinn. Der ist aber halt wirklich nur ein kleiner Fleck.
Aber bei den, das wäre meine nächste Frage. Das ist ja wirklich so ein Klecks, den man jetzt ja sieht. Und der Laie fragt sich natürlich, außer der Tatsache, was ja auch schon beeindruckend genug ist, dass man überhaupt so einer alten Galaxie jetzt auf die Spur gekommen ist. Aber können Wissenschaftler eigentlich noch mehr daraus herauslesen, als wir, die wir den Klecks sehen? Oder ist das für die jetzt auch erstmal das, womit sie arbeiten und es wird viel reingedeutet?
Also sie können auf jeden Fall mehr sehen als nur den Klecks, den wir sehen. Also wir würden vielleicht, wenn man es in Originalauflösung sieht, hier erstmal den Bildschirm sauber machen. Also man kann relativ leicht und deutlich sehen, wie alt das ist. Und das liegt da, also wie alt das Licht ist, wie lange das zu uns gebraucht hat. Weil das ist so, das ist die berühmte Rotverschiebung, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das für die Publikum auch so berühmt ist. Aber das Licht im Lauf der Zeit, wenn sich die zwei Quellen auseinander bewegen, verschoben wird. Das ist, glaube ich, die Umkehrung vom Doppler-Effekt. Oder ist es der Doppler-Effekt? Ich glaube, es ist die Umkehrung vom Doppler-Effekt. Nur halt bei Licht. Und das kann man eben sehen, wenn man zum Beispiel nach bestimmten Spuren sucht. Also im Licht kann man zum Beispiel sehen, ob da Wasserstoff an der Herstellung beteiligt war oder an der Entstehung. Und die Linie wird halt nach hinten verschoben. Und je weiter die nach hinten verschoben wird, desto älter ist das Licht. Und hier wurde sie halt ins Infrarote verschoben. Und deswegen kann man sagen, die ist über 13 Milliarden Jahre alt. Und das kann man an dem Licht erkennen. Jetzt hat der Autor, der also jetzt gerade mal eine Woche lang Zeit hatte, dieses Bild anzugucken mit seinen Kollegen, hat schon auf Twitter geteilt, dass er mit Modellen halt nachvollziehen kann, dass das tatsächlich so aussieht, als wäre diese Galaxie also so scheibenförmig, also wie unsere. Mhm. Und das nur 500 Millionen Jahre nach dem Urknall, also super schnell. Man kann wohl auch abschätzen, wie viele Sterne da drin sind. Da sind sie auch wohl wieder überrascht, wie schnell Galaxien groß geworden sind. Das passt halt auch nicht zu unserem Modell. Man weiß halt, ne, es gab den Urknall, danach war alles mehr oder weniger so gleichförmig verteilt. Und dann ging das los, dass sich das halt verklumpt hat und dann gab es Sterne und sowas. Und dass das wohl sehr schnell gegangen ist. Und jetzt sieht es halt so aus, dass Webb, egal wo Webb hinguckt, wo es Bilder macht, überall im Hintergrund solche Galaxien auftauchen werden, die einfach super, super alt sind. Also die Meldung, da stelle ich mich jetzt schon drauf ein, das wird man jetzt nicht regelmäßig machen können, dass man sagen kann, Webb hat wieder die älteste Galaxie entdeckt. Und einfach, dass es so viele sind, können wir dann einfach auch feststellen, wie die damals aussahen.
Genau, das sind jetzt hier gerade dann auch die ersten Bilder, die ja veröffentlicht wurden. Genau. Und auf die ja auch lange gewartet wurde. Also für alle, die hier zuhören, links oben, vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, was wir dort sehen, Martin.
Ich muss dann immer gucken. Ich glaube, das ist der Carina-Nebel. Das sind jetzt, also das ist so ein planetarer Nebel, da ist mein
der Stern. Der ist, glaube ich, rechts, oder? Der Carina-Nebel ist doch, glaube ich, rechts, das Bild da, mit diesem legendären Vorhang. Dann, wahrscheinlich auch eines der beliebtesten Wallpaper-Motive so der letzten zwei Wochen.
Muss ich jetzt behaupten. Tatsächlich, der Carina, du hast recht, das andere ist der südliche Ringnebel. Jetzt muss ich hier parallel noch nachgucken, du hast recht. Also links oben ist der südliche Ringnebel. Das ist ein planetarer Nebel, der einfach, also man sieht hier, das Material, das ein Stern ausgestoßen hat, der explodiert ist. Und das sieht alles so schön farbig aus. Auch die anderen Bilder, man muss jetzt sagen, dass, wie gesagt, James Webb nimmt seine Aufnahme in Infrarot aus. Also das sieht nicht so aus für uns. Das wird nach bearbeitet. Also das wird halt in verschiedenen Wellenlängen aufgezeichnet und denen werden dann Farben zugeordnet.
Aber das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, weil das ja auch sehr viel mit Computertechnik zu tun hat. Also der bisherige Ansatz bei Weltraumteleskopen, Hubble sieht ja auch aus wie im Prinzip, wie als wenn man das Teleskop einfach in Alufolie eingepackt hat und hat es mit einer Rakete hochgeschickt. Ist ja so eine Röhre und die ist dann halt da in der Umlaufbahn und macht da die Bilder. Das James-Webb-Teleskop sieht jetzt ja erstmal aus irgendwie ja wie so ein Star-Wars-Ding, ne, mit so einem großen Reflektor da oben drauf, so einer großen Satellitenschüssel. Man denkt ja eigentlich gar nicht, dass das ein Teleskop sein könnte, auf den ersten Blick.
Mhm. Das hat damit was zu tun, dass das halt viel größer ist. Und also man hat halt einen größeren Hauptspiegel. Das ist natürlich ein bisschen andere Technik, wie jetzt das Licht läuft. Frag mich da jetzt nicht, wie das genau heißt. Also es wird da von dem Hauptspiegel eingefangen, auf einen kleineren Primärspiegel fokussiert und der lenkt das dann zu den Instrumenten um. Und dieser Hauptspiegel ist riesig. Ich habe jetzt den Durchmesser nicht im Kopf, aber der ist so riesig, dass er auch heute, 30 Jahre nach Hubble, nicht in irgendeine Rakete gepasst hätte, wenn man ihn so groß hätte. Ich glaube, er würde nicht mal in die größten Raketen passen, an denen wir jetzt bauen. Also nicht mal Starship von Elon Musk würde es reinpassen. Und deswegen musste man es falten. Also, dass man es wirklich so origami-mäßig zusammengefaltet hat. Deswegen sieht das so komisch aus. Ist aus diesen kleinen Teilen zusammengebaut. Aus diesen Sechsecken sind Sechseck. Hexagon ist Sechseck oder Achteck. Auf jeden Fall da zusammengesetzt. Und genau. Und das sammelt halt dieses Licht so ein, aber halt Infrarot. Und das wird natürlich anders untersucht, aber für uns ist es natürlich am besten, am schönsten, wenn man das versucht, so ein bisschen so zu machen, dass es einfach gut aussieht. Und dann, das ist, bei Hubble wurde da auch schon diskutiert, ob das jetzt legitim ist. Also jemand entscheidet, ob man jetzt zum Beispiel die Wellenlänge, der einen jetzt grün zuweist, der anderen blau und rot, das entscheidet man tatsächlich einfach nach, also vor allem für diese PR-Aufnahmen, so ein bisschen nach, was halt am hübschesten aussieht. Für die Untersuchung hat das jetzt keinen, nicht wirklich folgen, weil man ja diese Strukturen sehen will. Und das erkennen wir einfach. Und das wird auch anders erkannt. Aber das wird so entschieden. Da steht 6,5 Meter Durchmesser hat der Hauptspiegel. Das Forum hilft. Und das ist, dass man das halt so Sachen schon erkennen kann, wird halt so freigemacht. Diese Diskussion gab es bei Hubble schon. Das hat man sich entschieden, dass man das machen kann. Ich finde das auch völlig legitim, weil mit den Originalaufnahmen könnten wir gar nichts anfangen hier, das könnte man nicht zeigen. Man könnte natürlich trotzdem über die Entdeckung berichten, aber man hätte zum Beispiel nicht diesen schönen Bildschirmschoner. Und das ist ja nicht schlecht, ne, dass man das macht.
Ja, das ist immer so das Problem, dass man solche Projekte, die ja auch viel gekostet haben, wir kommen gleich zu der Frage, was hat das denn gekostet und wer hat es bezahlt, dass man die natürlich auch mal öffentlich legitimieren muss. Also die Leute wollen eben auch irgendwie einen Gegenwert sehen und dann sind eben da diese Bilder. Aber ich finde es interessant, dass diese Farben teilweise jetzt dann ja so nach Gusto zugewiesen sind. Also wir müssen also davon ausgehen, dass der Carina-Nebel vielleicht doch eine ganz andere Farbe hat, wenn man ihn jetzt sehen könnte, direkt.
Man könnte nachgucken jetzt, also Hubble hat eher im sichtbaren Licht aufgenommen. Damit kann man das vergleichen, nur es ist halt deutlich unschärfer. Ich selbst da bei Hubble natürlich bei jeder Aufnahme weiß man jetzt nicht, ob das jetzt tatsächlich eine Aufnahme im sichtbaren Licht war. Das ist aber auch, wie gesagt, das ist nicht das Entscheidende, weil das ist ja wirklich nicht hochgeschickt worden, um schöne Bilder zu machen, sondern es ist überhaupt, man will herausfinden, was sind das für Stoffe in dieser Wolke? Was ist, warum sieht das nicht so gleichmäßig aus? Was passiert da drinnen? Wie lange ist das her? Und all diese Sachen, die man versucht rauszufinden, die man halt nicht an den Bildern jetzt rein erkennt, sage ich mal.
Ja, das ist, finde ich, auch noch so ein Punkt, den man jetzt du hast ja erwähnt, diesen Planeten, den man da auch in Fokus genommen hat. Das ist ja von allen Sachen, die da beim ersten Mal jetzt irgendwie präsentiert wurden, fast so ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil die Bilder natürlich viel mehr hergegeben haben für die Darstellung. Aber eigentlich war das doch recht spannend jetzt auch mit Blick auf diese atmosphärische Zusammensetzung, oder? Also wenn man sich das angeguckt hat.
Also es ist auf jeden Fall spannend und wird wahrscheinlich das sein, was für die Öffentlichkeit in den nächsten 20 Jahren, die das hoffentlich funktionieren wird, so dass ich sage jetzt mal, das Aufsehenerregendste werden wird oder könnte. Aber man muss sagen, dass also mit der Entwicklung für das James-Webb-Teleskop hat man halt Anfang der 90er schon angefangen. Und damals hat man noch keinen Exoplaneten entdeckt. Oder da wurden gerade so die ersten entdeckt mit ganz komischen Sachen. Das heißt, man hat nicht dieses Teleskop dafür entwickelt, Exoplaneten zu suchen. Das hat halt andere Aufgaben. Das soll vor allem halt bis zum Urknall gucken, wie Galaxien sich entwickelt haben, wie Sterne auch später sich entwickelt haben. Aber es kann eben auch diese Exoplaneten untersuchen. Das funktioniert so, dass wenn so ein Planet vor seinem Stern, also vorüberzieht, dann geht das Licht von dem Stern eben teilweise durch die Atmosphäre des Planeten zu uns durch. Und da werden halt bestimmte Sachen verschluckt. Das ist der gleiche Grund, warum man so ein Teleskop wie wie James Webb überhaupt ins All schicken muss, weil wir hier halt Infrarotstrahlung kommt ja gar nicht an. Die wird verschluckt von unserer Atmosphäre. Mhm. Und da werden halt Teile verschluckt. Und aus dem, wo was wie verschluckt wird im Spektrum des Lichts, kann man dann zurückrechnen oder ausrechnen, welche Stoffe dort vorkommen. Und da suchen wir halt natürlich nach, also wir, sage ich jetzt mal, die Öffentlichkeit will natürlich vor allem wissen, gibt es da einen, wo es Sauerstoff gibt. Also Sauerstoff ist halt, reagiert so schnell mit allen möglichen Sachen, dass nach unserer Erklärung, wenn wir in einem Planeten finden, wo es viel Sauerstoff gibt, sagen wir, da muss es eigentlich irgendwie Leben geben, das andauernd dafür sorgt, dass wieder neuer Sauerstoff produziert wird. Also zumindest in den Mengen, in denen wir es hier haben. Andere Sachen sind natürlich für Wissenschaftler auch spannend. Also und natürlich kann Leben auch ganz anders funktionieren. Und natürlich gibt es andere Sachen, die sie auch finden wollen. Aber das muss man jetzt sagen, das ist das, wo ich natürlich jetzt auch am gespanntesten drauf bin. Also das ist nicht das, was die das entwickelt haben, jetzt vielleicht am, also die werden schon auch drauf warten, aber die werden jetzt nach 20 Jahren, wenn wir keinen finden, werden sie nicht sagen, das war jetzt ein Fehlschlag. Die werden genug finden, was wirklich spannend und wichtig ist, aber ist für uns jetzt halt nicht ganz so greifbar. Ne? Das muss man ein bisschen mehr erklären, würde ich denken.
Gibt ja gleich eine Fachfrage, müssen wir mal gucken, ob wir die hier beantworten können mit unserem Wissen. Und zwar, sind die Bilder spektral aufgelöst? Also sehen Sie die Wellenlängen des Lichts?
Soweit ich das verstanden habe, geht das sogar noch viel weiter. Also es ist so, dass das James Webb-Teleskop nicht nur einfach von einem Bild die Spektralfarben auflöst, sondern das hat ein spezielles, wie so ein Gitter oder Raster an Bord, dass es gleichzeitig von allen Sternen, die auf so einem Bild sind, das Spektrum auflösen kann. Also man kann parallel von Hunderten oder Tausenden Sternen das Spektrum auflösen können. Es gab ja diesen Bericht des diesen Prüfbericht, ich guck mal, sonst teile ich das hier, da war nämlich so ein Bild drin, das sah ganz schön beeindruckend aus. Das war einfach ein Bild, das wie so ein Sternbild aussah, nur halt lauter Striche. Und genau, das sind halt die simultane Spektroskopie von tausenden Sternen steht da drin. Also das heißt, das kann das und das kann das noch viel besser, als wir uns hier vielleicht jetzt gerade zu hoffen gewagt haben. Aber jetzt ist natürlich die Frage, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es jetzt quasi gleich, also nee, das ist auch, also da würde ich jetzt natürlich nicht gleichzeitig vor jedem dieser Sterne ein Exoplanet langziehen. Das wäre, also das ist ja, also das wäre unwahrscheinlich, also mit einer Art unwahrscheinlich, das kann ich gar nicht ausrechnen, wie unwahrscheinlich das wäre. Aber natürlich kann man die Sterne dann so untersuchen und kann halt rausfinden, woraus die bestehen und solche Sachen, wie die sich entwickeln. Also das heißt, das kann James Webb-Teleskop, aber es kann es noch viel besser. Genau.
Denkst du mit der Planetengeschichte, das wird noch mehr in den Fokus rücken? Weil du hast ja gesagt, das war ja eigentlich nicht der Gedanke damals, als man das Teleskop aufgelegt hat. Und der andere Zweck, der raubt ja schon, oder was heißt raubt, aber der nimmt genug Zeit ein, der ist aufwendig genug. Wird man da sich das irgendwie ein bisschen teilen oder ist das jetzt nur so ein Vorführeffekt gewesen?
Also ganz sicher, das wird man auf jeden Fall machen, weil es gibt ja genügend Sterne und Exoplaneten, die wir kennen und die wir machen können. Jetzt ist es natürlich so, dass das aus dem gleichen Grund auch nicht dauernd passiert. Also es gibt natürlich viele Exoplaneten, die wir finden. Die haben wir vor allem mit Kepler gefunden und die sind relativ eng um ihren Stern. Das heißt, die kreisen da alle paar Dutzend Tage drumherum. Das heißt, die sind ganz oft einfach zu heiß. Also das ist jetzt nicht das, wo wir sagen, wir warten da drauf, ob es da Leben gibt, das so existiert wie wir, also irgendwie auf Wasser basiert, weil Wasser halt da verdampft. Aber man kennt ja die Daten von den Spanden und dann wird das halt da drauf gerechnet, das ist schon klar. Und dann werden die ausgewertet. Aber das kann das sowieso jetzt gar nicht, das kann sich gar nicht eine Woche lang nur um Exoplaneten kümmern, weil die gar nicht da sind zu der Zeit, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Ja. Sprechen wir über die Kosten des James Webb-Teleskops. Ist ja eine Gemeinschaftsproduktion, also die NASA macht das ja die europäische Weltraumagentur ESA ist auch mit von Bord. Und ich glaube, die kanadische ist ja auch noch mit da von der Partie. Mhm. Wie viel hat es gekostet?
Also ich habe, je weiter man zurückgeht, desto geringer werden die Erwartungen. Also ich glaube, am Anfang wurde gesagt, dass es irgendwie 1 Milliarde kostet oder die NASA 1 Milliarde bezahlt. Und ungefähr zu dem Zeitpunkt dürfte es gewesen sein, dass sich die ESA und die CSA ist das, beteiligt haben. Und die haben es halt hingekriegt, Fixkosten quasi zu vereinbaren. Die haben gesagt, wir bezahlen, also die ESA 700 Millionen. Da ist aber zum Beispiel, also soweit ich das im Kopf habe, ist da drinne der Raketenstart. Also das wurde ja mit einer europäischen Ariane hochgeschossen. Das hat die ESA bezahlt. Und das war damals wahrscheinlich auch noch nicht klar, wie viel das kostet. Die gab es ja, die Ariane 5 wurde da, glaube ich, dann langsam, also wurde noch vorbereitet. Mhm. Das heißt, die haben einen Fixpreis von 700 Millionen, die Kanadier, glaube ich, 200 Millionen und die NASA hat dann gesagt, sie bezahlen den Rest. Und am Anfang war es irgendwie so 1 Milliarde und dann hat es halt immer länger gedauert. Und dann irgendwann waren es, ich glaube, hat es schon 6 oder 7 gekostet und dann haben sie gesagt, wir brauchen nochmal 3 oder 4, um das zu machen. Und das muss halt dann immer genehmigt werden, natürlich. Also man müsste ja auch, wenn es hat nur so und so viel freigegeben. Und in den USA hat der Kongress dann auch schon irgendwann gesagt, nee, das wird jetzt ein bisschen zu viel, vor allem, weil sie immer noch keinen Termin sagen konnten, wann das losgeht. Und dann muss man aber sagen, da ist auch so ein Vorteil an dieser NASA-Geschichte, ist, dass das Geld, das die NASA für sowas ausgeht, das geht ja nicht, also es geht ja nicht im Weltraum. Das bezahlen die ja an Leute und an Technik, die an irgendwelchen Standorten in den USA diese Dinger herstellen. Da werden Leute bezahlt, die da 20 Jahre lang dran arbeiten. Und die jeweiligen Senatoren und Abgeordneten, die aus diesen Wahlbezirken kommen, die haben dann schon Interesse zu sagen, baut da mal ruhig weiter dran. Und das wurde dann immer wieder erhöht, teilweise gegen höheren Widerstand. Aber ich meine, das ist jetzt auch nicht ihr Geld von den Abgeordneten, ne? Das ist halt auch Steuerzahler. Und also inzwischen sind wir, glaube ich, bei 10 Milliarden. Jetzt kommen halt die Kosten drauf, die das einfach für 20 Jahre kosten wird. Also das Gerät selbst ja nicht. Das ist jetzt da, aber die Leute, die das halt, die Daten empfangen, die sich damit auseinandersetzen, die halt dafür damit beschäftigt sind, irgendwelche Sachen vielleicht zu reparieren, Kurskorrekturen und sowas aus der Ferne zu machen, das wird schon nochmal Geld kosten. Also ich habe nachgeguckt, das Hubble-Teleskop hatte, als es gestartet ist, 1,5 Milliarden gekostet. Inzwischen sind es, ich glaube, 8 Milliarden oder halt und dann 16 Milliarden, wenn man in unseren Dollar nimmt. Bei 30 Jahren ist ja die Inflation schon so ein Ding. Also das ungefähr so auf der gleichen Höhe. Und es gab die Woche wohl eine erste Umfrage, dass in den USA die Mehrheit der Leute meint, das war es wert. Und dann haben sie ja noch gar nichts gesehen, außer die paar Bilder. Ne? Also das, wir wissen gar nicht, was kommt. Also wenn das jetzt schon eine Mehrheitsmeinung ist, beruhigt mich das auch ein bisschen, weil das ist wirklich viel Geld, natürlich.
Ja, das auffallend war ja auch an der ganzen Sache, man hat es ja nicht alle Tage, dass ein US-Präsident sich jetzt eines neuen Weltraumteleskops beziehungsweise generell des Themas Weltraums persönlich annimmt, es sei denn, es ist die Mondlandung. Und das war ja nun sehr hoch aufgehängt dann mit Joe Biden und ich glaube, die Vizepräsidentin Kamala Harris war ja auch noch mit von der Partie und die haben das dann gemeinsam, dieses erste Bild am Vorabend der eigentlichen Enthüllung dann ja dort selber in Augenschein genommen und
man muss halt bei der ganzen Geschichte auch also immer sich wieder dieses in den Kopf bringen. Also das ist am Lagrange-Punkt 2, also das ist ziemlich weit von der Erde entfernt, ich glaube 1 Million Kilometer. Das kann ich auch gleich noch erklären, warum das nur ausgerechnet da ist. Aber es ist auf jeden Fall sehr weit weg, sodass wir im Moment keine Technik hätten, um dahin zu fliegen, um das reparieren zu können. Jetzt wurde das auch noch so kompliziert zusammengefaltet. Es hatte diesen riesigen Sonnenschutz und alles. Also das war super kompliziert, das dahin zu bekommen. Und das musste alles im ersten Versuch klappen. Man konnte das nicht testen. Und wenn das nicht geklappt hätte, wäre das Geld halt tatsächlich weg. Also wie gesagt, das hat ja jemand bekommen, also das ist nicht verschwunden, da haben Leute von Essen gekauft, das ist alles, also ich finde das dann immer auch, jetzt ist nicht ganz so, aber wir hätten halt nicht diese tollen Bilder, wir hätten nicht die Daten bekommen und natürlich ist da, also diese Aufregung, ich weiß noch, wie das da zu Weihnachten war und auch danach, als sich das alles ausgeklappt hat, das ist schon natürlich also spannend, also ich meine, wir haben schon die komischsten Geschichten gehabt bei irgendwelchen Weltraumsonden, wo Meter und Fuß mal verwechselt wurden oder sowas, irgendwelche komischen Fehler. Also das ist ein Grund für den hohen Preis, ist halt, dass sie wirklich sicher machen mussten, dass das alles funktioniert auf den ersten Versuch. Und das, da muss man schon oft nochmal nachprüfen.
Du hast gerade diesen Lagrange-Punkt angesprochen, der ja auch mal mit L2 abgekürzt wird. Ist ja auch ein Punkt im Weltraum, der, glaube ich, zum ersten Mal in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit geraten ist. Was hat es damit genau auf sich? Was ist der Vorteil von diesem Standort des Teleskops?
Also erstmal ist es ein Standort, der stabil ist, in Anführungsstrichen, also ein Teleskop, das darum, also das ist jetzt nicht direkt an dem Punkt, also es ist ein Punkt, der liegt hinter der Erde und da lösen sich die, oder nein, da differenzieren, subtrahieren sich die Gravitationskräfte der Erde und der Sonne. Also das heißt, das Teleskop fällt weder zur Erde zurück noch zur Sonne. Und das heißt, dass es relativ stabil ist, kreist aber um diesen Punkt. Also es ist nicht direkt genau an dem Punkt. Es ist auch nicht das erste, also die erste Sonde, die da ist, weil das halt ein sehr guter Punkt ist aus dem Grund. Man braucht halt weniger Treibstoff. Und der ist halt hinter der Erde aus der Sonne, aus der Sicht der Sonne gesehen. Und der Vorteil ist, also das ist ein Vorteil. Der wichtigste Vorteil ist, dass das Teleskop so weit von der Erde entfernt ist, dass es die Erde, die Sonne und den Mond in seinem Rücken hat, hinter diesem, ich glaube, sagen wir Tennisplatz großen Sonnenschutzschild, der da aufgeklappt wurde, weil es ja, wie gesagt, Infrarotstrahlung aufnimmt. Und Infrarot kennen wir auch als Wärmestrahlung. Und das, also die Sonne ist natürlich klar, ist natürlich super, super hell in Infrarotstrahlung. Aber die Erde und der Mond sind halt auch zu hell für dieses Teleskop. Und das muss die nicht nur im Rücken haben, sondern diesen riesigen Schutzschild dazwischen haben, damit überhaupt keine Wärmestrahlung in die Instrumente kommt. Weil dann kann man das halt ganz sein lassen, weil es ja wirklich super, jetzt gucke ich gerade, also da ist ein kurzes Bild von dem Teleskop, das ist aber nicht der Lagrange-Punkt. Muss das auch immer hier, dass ich, also 1,5 Millionen Kilometer sehe ich aber gerade. Also deswegen ist das, also aus diesen verschiedenen Gründen ist das da. Ein Grund, warum es nicht genau an dem Punkt ist, sondern darum kreist, ist, dass wenn es genau an dem Punkt wäre, hätte es ja die Erde immer zwischen sich und der Sonne und könnte dann gar keine Energie von der Sonne sammeln mit den Solarpanelen. Und die braucht es nun tatsächlich. Deswegen kreist es da so ein bisschen drumherum und kann halt immer mal wieder Energie tanken und hat ansonsten alles hinter sich. Und das ist aber auch, also allein diese ganzen technischen Sachen sind krass. Also dieses Teleskop ist halt hinter dem Schutzschild teilweise 6 Kelvin kalt, also 6 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und auf der anderen Seite dieses Sonnenschutzschildes sind, ich glaube, 100, 180 Kelvin. Also es ist natürlich immer noch super kalt, da sind immer noch minus 80 Grad, aber es sind Temperaturunterschiede auf einem Gerät von mehr als 100 Kelvin. Das ist einfach, also das muss man auch erstmal bauen und das alles hinkriegen. Und das ist der Grund, warum das an diesem speziellen Punkt jetzt ist. Und das hat aber natürlich auch Konsequenzen dafür, was das Teleskop jetzt angucken kann. Also das kann natürlich nicht in Richtung der Sonne gucken. Also wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie mal einen Exoplaneten entdecken, wo wir sagen, das sieht so aus, als gäbe es da vielleicht was, dann kann es sein, dass wir bis zum halben Jahr drauf warten müssen, bis James Webb da drauf gucken kann, unabhängig davon, dass da natürlich Beobachtungszeit freigeräumt werden müsste.
Es gibt ja dieses Bild auch vom Jupiter, was wir jetzt gesehen haben. Das ist ein ganz guter Punkt. Das wurde ja auch als sehr spektakulär dargestellt, aber manche haben sich verwundert darüber geäußert, warum das denn so ein bisschen überbelichtet wirkt. Was hat es denn damit eigentlich auf sich?
Manche, das war ein Vorhinkommentar, war das heute Morgen oder gestern, ich weiß es gar nicht, habt das auch gesehen. Also das war so, dass das James-Webb-Teleskop ist halt dafür ausgelegt, wirklich weit ins Universum zu gucken und vor allem halt wirklich dunkle Sachen zu sehen, also ne, die Sachen, die halt in Infrarot noch strahlen, aber nicht, also nicht so sind und die sich auch nicht zu schnell bewegen. Und es war nicht klar vorher, ob sie das hinkriegen, dass das so genau funktioniert, dass es ein Objekt am Himmel nachverfolgen kann, das sich so schnell bewegt aus seiner Perspektive wie tatsächlich der Jupiter. Also der ist so an dem oberen Limit, was es auch jetzt beobachten kann, weil es muss ja eine gewisse Zeit, sage ich jetzt mal, belichten oder da drauf halten. Und der ist so schnell, dass das quasi da an dem am Limit war. Und so wie ich das mir erklärt habe, ist so, also die Hubble-Bilder von Jupiter sind, wie ich ja vorhin schon erklärt habe, halt wirklich nach ein paar Jahren oder nach 10 Jahren von Hubble gemacht worden. Also das heißt, man hatte das Instrument da raus, man wusste genau, wie das alles funktioniert. Das hier ist ein Testfoto. Also das haben sie gesagt, wir gucken jetzt mal, ob wir Jupiter draufkriegen, ob wir schnell genug sind. Und dann ist der ja in Infrarot, also der ist ja nicht kalt, also der strahlt ja tatsächlich Wärme ab. Und ich habe mir das so erklärt oder so verstanden, dass das wie ist, wenn man eine Glühbirne fotografiert und dass das halt in diesen Wellenlängen, in denen James Webb unterwegs ist, tatsächlich einfach so hell strahlt, dass es teilweise ein bisschen komisch aussieht. Also für uns.
So ein bisschen Wärmebildkamera, oder?
Genau, so ein bisschen. Also, dass wir das einfach, also für uns, das ist halt ein Problem von diesem Vergleich mit Hubble. Also Hubble und das James Webb Teleskop haben also eigentlich fast komplett andere Wellenlängen, die sie beobachten. Also eigentlich ist es wirklich schwer, das zu vergleichen. Manche Bilder sehen halt so aus, als wären sie genau gleich und nur schärfer. Und bei manchen sieht man halt den Unterschied deutlicher. Und das, ich würde dieses Jupiter-Bild dazu sehen. Es wird auch spannend, das soll wohl tatsächlich sogar Asteroiden teilweise beobachten können. Und Kometen, die halt weiter draußen sind im Sonnensystem, die werden ja auch anders aussehen als alles, was wir kennen. Oder halt, wenn sie vielleicht wirklich mal den Pluto oder weiter hinten aus, der ja nur auch dass er eben nicht mehr so warm ist wie der Jupiter. Also warm ist jetzt auch, ich habe vorhin geguckt, ich glaube, der ist minus 100 Grad kalt. Aber das ist ja, wie gesagt, auch schon 200 Grad wärmer als,
reicht schon.
Das James Webb Teleskop, genau.
Wir sprechen gleich über Beobachtungszeit, aber ich würde sagen, es ist ein guter Zeitpunkt, dass wir jetzt mal kurz einen Werbespot beobachten.
Auth0, eine Produkteinheit von Okta, ermöglicht es Organisationen, sicheren Zugang zu jeder Anwendung zu gewähren. Auth0 ist eine anpassbare Identitätsplattform, die so einfach ist, wie Entwicklungsteams es wünschen und so flexibel, wie sie es brauchen. Auth0 schützt jeden Monat Milliarden von Anmeldetransaktionen und bietet Komfort, Datenschutz und Sicherheit, damit sich Kunden auf Innovationen konzentrieren können. Weitere Informationen unter auth0.com/de.
Ja, da sind wir wieder und
lässt du mich ganz kurz Fragen beantworten? Ich sehe hier
ja, selbstverständlich.
Und eine Korrektur, das stimmt tatsächlich. Also es gibt eine Statusseite, hier hat Bogumil 76 geschrieben, dass auf der Sonnenseite sogar plus 58 Grad sind. Ja, da sind tatsächlich 318 Kelvin. Das kann ich jetzt nicht so schnell umrechnen, aber das sind ungefähr sowas. Das stimmt. Ich nehme also alles zurück und sage, es ist noch krasser, als es mich jetzt schon beeindruckt hat. Genau, und das kälteste Instrument sind aber 6 Kelvin. Und also das heißt, der Unterschied sind fast 400 Grad Celsius. Über 400 Grad. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander. Und das andere war, wie schwer das ist. In Waschmaschinen kann ich das nicht sagen. Es sind über 6 Tonnen. Sowas muss ich auch nachgucken. Tatsächlich. Ich weiß sowas nicht aus dem Kopf. Also es waren 6 Tonnen, als es also die Startmasse sind 6 Tonnen. Jetzt ist es ja relativ egal da oben, wie viel Masse das auf eine Waage bringen würde. Ja, und die Umrechnung in Tennisplätzen und Saarland ist hier auch, genau.
Ja, es wird kräftig gerechnet heute im Chat mit interessanten Maßeinheiten. Ist recht spannend. Ja, lass uns über die Frage unterhalten, Beobachtungszeiten. Mhm. Also wie viele Stunden am Tag ist eigentlich das Teleskop im Einsatz? Wer bestimmt, wer wohin gucken darf? Wie muss man sich das vorstellen?
Das ist also durchgehend. Das wird durchgehend, außer für so ein paar Korrekturen arbeitet das. Man muss jetzt auch wissen, dass das halt nicht einfach nur ein Foto oder eine Aufnahme macht und dann weiterguckt, sondern ich habe vorhin auch nochmal gesehen, also es gibt unterschiedliche Kategorien für Beobachtung und die kürzesten sind, da heißt es maximal 24 Stunden ist dann nötig, ein Objekt ins Visier zu nehmen oder mehrere Objekte oder was auch immer. Und es gibt welche, da steht da bis über 75 Stunden. Also das ist schon ein bisschen anders. Das wird dann einfach länger darauf ausgerichtet. Und entschieden wird das entscheiden Wissenschaftler, da gibt es ein Gremium, da kann man Vorschläge machen, da kann man sagen, ich würde gerne hier nachgucken und habe das und das, da muss man halt ein Paper einreichen und muss sich da bewerben für Beobachtungszeit. Das war bei Hubble schon genauso, das heißt, das wird quasi öffentlich gemacht und es wird wirklich versucht, nach dem wissenschaftlichen Wert zu gehen. Und das wird dann auch relativ weit im Voraus festgelegt. Es ist so, dass jetzt in den ersten 3 Zyklen, das sind, ich glaube, ein Jahr immer, wird gesagt, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die an der Entwicklung des Teleskops beteiligt waren, die haben also in ihrer Gesamtheit eine bestimmte Menge an Zeit, die für sie reserviert ist. Da wird halt gesagt, die haben dann Vorrang dafür. Ansonsten kann das aber jeder machen, wenn er eine gute Idee hat. Und dann wird da halt schon abgestimmt, dann wird das festgelegt, dann wird das beschlossen und veröffentlicht. Das war jetzt auch schon, dieser erste Zyklus war auch schon vorher veröffentlicht worden. Und dann hofft man natürlich als Forscher und Forscherin, dass das Teleskop zu der Zeit auch halt funktioniert. Bei Hubble, also ist jetzt natürlich, sage ich mal, Klopfe auf Holz, noch nicht so das große Problem, weil da ja noch alles neu ist. Bei Hubble war es ja schon so, dass wir jetzt die letzten Jahre immer mal wieder so einen Ausfall hatten. dann ist das halt, wird dann, verspätet sich oder man muss dann halt verzichten erstmal oder wird halt verschoben zumindest. Und genau, also das ist jetzt die Sache, man kann das einsehen, welche Ziele ins Visier genommen werden. Da gibt es eine Seite bei diesem Space Telescope Institute, das ist dafür zuständig, das ist da eingerichtet, da kann man sich das genau angucken, kann man zu jeder Uhrzeit gucken. Und es ist so, dass jetzt in den ersten 5 Monaten die Daten, die gesammelt werden, zeitnah oder gleichzeitig oder parallel auch öffentlich gemacht werden. Und das hat, also das wird damit, normalerweise ist es so, dass wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt hier mal meinen Lieblingsexoplaneten angucken und ich glaube, da gibt's Leben, dann fände ich es natürlich blöd, wenn ich jetzt das Teleskop darauf ausrichte und dann steht dieses Bild im Netz und dann findet jemand vor mir raus, dass es da Leben gibt und twittert das und ich mache doch noch meinen Wissenschaftsartikel. Deswegen gibt es da normalerweise so eine gewisse Zeit, wo er das halt quasi, also wo ich das nur auswerten darf oder mein Team. Und jetzt wird aber gesagt, dass diese Daten gleich öffentlich gemacht werden, das wissen die ja auch alle, die Betroffenen, damit jeder die angucken kann, runterladen kann und lernen kann, wie das Teleskop funktioniert. Damit, das ist ja auch so eine Sache, wenn ich jetzt die Idee hätte, ich möchte da was angucken, weiß ich ja gar nicht, kann das Teleskop das? Was muss ich denen sagen? Wie gut ist das? Brauche ich da 20 Stunden Beobachtungszeit oder 40? Und weil das Teleskop natürlich eine begrenzte Laufzeit hat, also diese 20 Jahre, auch wenn das jetzt doppelt so lang sind wie ursprünglich geplant, das ist halt anders als bei Hubble, da kann man halt nicht hinfliegen, dann ist es natürlich gut, wenn so schnell wie möglich so viele Forscher wie möglich wissen, wie dieses Ding funktioniert, um das Beste daraus machen zu können.
Wir haben übrigens gerade noch die Information nachgeliefert bekommen, die 6 Tonnen entsprechen 100 Waschmaschinen. Also wer auch immer schon mal 100 Waschmaschinen geschleppt hat, hat jetzt eine konkrete Vorstellung davon, wie schwer dieses Teleskop dann halt ist.
Ich hatte noch eine Sache zu diesem Reparieren, das habe ich tatsächlich auch nochmal nachgeguckt. Ich hatte das irgendwo mal gelesen. Es ist tatsächlich so, dass es, also fürs Reparieren, das ist nur noch was anderes, das ist ein bisschen schwierig. Aber es hat tatsächlich Tankstutzen, sage ich jetzt mal grob. Also das Problem ist, dass nach diesen 20 Jahren tatsächlich der Treibstoff ausgeht. Das braucht halt immer mal Treibstoff, um die Position zu korrigieren, um zu machen. Das wird man auch nicht verhindern können, weil das halt, wie gesagt, nötig ist. Und das heißt, man könnte theoretisch in den nächsten 20 Jahren eine Sonde entwickeln. Das ist jetzt nicht komplett außerhalb unserer Reichweite. Da kann man eine Sonde hinschicken. Da muss auch keine Person mitfliegen, die das nachtanken könnte. Es ist aber so, dass man sieht ja jetzt schon, dass das halt Verschleiß geben wird, also an verschiedenen Stellen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht wie bei Hubble sein, das einfach funktioniert und funktioniert und funktioniert und immer noch funktioniert. Weil einfach, selbst wenn man es betankt, wird es in 20 Jahren einfach nicht mehr so gut funktionieren wie jetzt. Das ist schon absehbar.
Das wäre dann eigentlich auch schon das nächste Thema rund um das Teleskop. Es kam auch schon die Frage, wie es denn ist mit den Beschädigungen. Wir haben jetzt ja erste Berichte bekommen von Mikrometeoroiden, die dort dann Beschädigungen angerichtet haben. Und ja, die Frage ist ja, inwieweit hat man das einberechnet und wie sind die ersten Erfahrungen damit, mit dem Ausmaß?
Man hat das so weit einberechnet, wie man das halt wusste. Also man hat halt da oben noch nie so einen sensiblen großen Spiegel gehabt, der auch quasi offen im Weltraum stand und den man genau vermessen konnte auf Nanometer genau die Beschädigung. Deswegen musste man einfach von ausgehen, was es da gibt. Und man hat den halt so ausgelegt, dass man sagt, die Mikrometeoriten, also das sind wirklich Stücken von Mikrometern, ne? Also wirklich kleine Dinge. Dass es mit dieser Anzahl, von der wir ausgehen, dass es die da gibt, dass es damit klarkommt. Jetzt ist im Mai tatsächlich schon einer eingeschlagen, der war halt ein bisschen größer, als sie gedacht haben. Und man kann das auf den Korrekturbildern auch schon sehen. Man kann das nicht komplett rauskorrigieren. Also diese Spiegel haben halt so kleine Motoren dahinter, um die halt wirklich auf Nanometer genau auszurichten. Also wirklich auf Wellenlängen vom Licht genau. Und damit kann man die natürlich, also könnte man das nachjustieren. Aber der war jetzt so groß, dass das tatsächlich bei diesem einen Segment zu groß ist. Und man hat, also es hieß, dass das überraschend groß war, vor allem für die Zeit. Man kann das ja nur statistisch berechnen. Also natürlich ist das halt Pech. Also man kann halt berechnen, dass so ein Einschlag, der, haben Sie gedacht, vielleicht alle 5 Jahre passiert oder alle 10 Jahre, ist gleich nach 6 Monaten passiert. Jetzt werden wir halt sehen müssen, ob die Annahmen falsch waren. Also wenn das jetzt natürlich häufiger passiert, dann ist das ein Problem. Oder aber es ist jetzt halt so, und das weiß man dann fürs nächste Teleskop, wobei sie schon gesagt haben, man kann da jetzt auch ein bisschen Gegenmaßnahmen machen. Also man, die Ausrichtung des Teleskops, also man, die kommen halt aus bestimmten Richtungen mit größerer Wahrscheinlichkeit, ne? Die kreisen ja genauso um die Sonne wie Planeten und so. Also das heißt, man richtet halt den Spiegel dann an. Man guckt halt andere Sachen an, so wenn's, wenn man mitkriegt, dass es zum größeren Problem wird. Aber ja, das ist quasi... wie hat es jemand erklärt, man kriegt halt hier sogar aus den Fehlern lernt man das, auch wenn es, also nicht, es ist ja kein Fehler aus den Beschädigungen in dem Fall. Dann, also selbst wenn es kaputt geht, hätten wir was gelernt, aber es wäre halt kaputt. Das wüssten wir dann fürs Nächste.
Ja. Also ein paar schöne Bilder haben wir ja auf jeden Fall schon mal gekriegt, ja, das ist schon mal was wert. Ja. Die Wallpaper sind gesichert.
Ja,
du hast die Lebenszeit ja schon genannt. Die hat sich ja auch, wenn ich das richtig gelesen habe, ja etwas dadurch verlängert, dass der Start recht gut gelaufen ist.
Genau, es ist so, dass also dieses Teleskop und auch die anderen Teleskope haben halt so kleine Motoren. Jetzt ist mir da gerade der Name entfallen. Also das sind halt so sich drehende, also Gewichte, die drehen sich quasi und sorgen dafür, dass das Teleskop genau ausgerichtet wird. Das sind jetzt nicht Triebwerke in alle Richtungen, sondern diese kleinen Motoren, und die sammeln aber nämlich mit der Zeit quasi Bewegung an, oder also das heißt, die müssen dann, muss schon immer wieder mal korrigieren und dagegen arbeiten, dass man die wieder zurücksetzen kann. Also dafür ist es nötig, dass halt richtiger Treibstoff jetzt da ist und dass das Triebwerk mal gestartet wird. Dann, wie gesagt, muss das ab und zu mal auch, also muss halt auch so ausgerichtet werden, dass es da zur Sonne guckt. Und solche Sachen, hoffentlich, und ich glaube, da besteht jetzt keine Gefahr, muss es jetzt niemanden ausweichen, also so viel Verkehr ist da jetzt nicht. Aber das heißt, es war halt klar, dass es Treibstoff hat, und es war vorher gesagt, bitte bringt, Gyroskop ist das Wort, Dankeschön, Reaction Wheels, genau, Reaktionsräder oder sowas, genau, das sind alles diese Servos auch noch, das sind, glaube ich, alles die Namen dafür, Dankeschön. Also, und es wurde gesagt, bitte, wenn ihr das Teleskop macht, und ich bitte, also das war die Aufgabe, für 10 Milliarden muss da so viel Treibstoff am Ende da sein, wenn er dort ankommt, dass das 10 Jahre lang funktionieren kann. Mhm. Und da wurde halt einberechnet, wenn die Rakete am Anfang vielleicht nicht so genau startet, wenn das auf dem Weg dahin halt ein bisschen mehr Treibstoff braucht und sowas, das wurde halt gerechnet, und dann ist es halt, das darf man ruhig auch mal sagen, mit einer Ariane 5 dahin geschossen worden, die, also besser offensichtlich hätte es nicht laufen können. Also die hat den perfekten Startwinkel gefunden, die hat das alles perfekt gemacht, dass sie wirklich so wenig Treibstoff gebraucht haben, um das Teleskop auf seine Position zu schießen, wie nur irgend möglich, und haben dadurch die Laufzeit jetzt schon verdoppelt. Und das ist einfach, also das ist dieses Beeindruckende, was also diesen Preis wahrscheinlich auch recht wäre. Also ich meine, bei der Ariane, bei Ariane Space und auch bei der ESA wird die Aufregung natürlich auch super hoch gewesen sein, dass sie das überhaupt hochkriegen, aber dass sie es so gut hinkriegen, das haben sie hoffentlich zu hoffen gewagt natürlich, aber dass das geklappt hat, ist einfach auch wieder, das kann man nicht oft genug sagen, dass das einfach wahnsinnig beeindruckend ist, was die Leute da leisten, und den Rest, wie das dann ist, wenn dieser Treibstoff ausgeht und so, das muss man mal sehen. Da haben, also die Leute, die Ingenieure haben da teilweise so krasse Ideen, die haben auch bei Kepler damals, da waren ja dann die Triebwerke ausgefallen und der konnte trotzdem noch forschen. Also das heißt, Ich würde davon ausgehen, dass es vielleicht trotzdem länger geht. Aber dieser Treibstoff ist halt wirklich so eine harte Grenze. Aber was habe ich gestern gelernt, dass die Festplatte, also da ist eine SSD an Bord, die Daten sammelt, die wird halt auch schlechter und weniger speichern können. Das wird halt auch irgendwann immer weniger. Und dieser Spiegel natürlich, wenn der jetzt bombardiert wird von Nano- und Mikrometeoriten, ist es dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so gut und bringt dann, vielleicht wäre auch so eine Tankmission so teuer, dass man sagt, dann bauen wir einfach nochmal eins. Das dürfte ja nicht nochmal 10 Milliarden kosten, wenn man die Pläne hoffentlich aufhebt.
Version 2.0.
Genau, ja.
Apropos Datenmengen, das war auch so eine Meldung, die ich in den letzten Tagen faszinierend fand, welche immensen Datenmengen denn da pro Tag produziert werden und ja auch auf die Erde dann kommuniziert werden müssen. Auf welche Art und Weise findet das denn eigentlich statt?
Also das hat diese große Antenne, die halt so auf dem Teleskop, also unter diesem Sonnenschild befestigt ist, dass sie halt mit der Erde kommunizieren kann, und zwar mindestens einmal täglich, eher öfter, weil sie das Teleskop pro Tag 57 Gigabyte im Schnitt sammelt an Daten und hat halt eine SSD mit 68 Gigabyte, also die muss leer geschaufelt werden jeden Tag. Das ist aber, und auf der Erde kommt das dann bei, also dem Deep Space Network der NASA an. Das ist ein Netz aus besonders großen Antennen, die halt das da empfangen können. Die sind so verteilt auf der Erdoberfläche, eine in den USA, eine in Spanien, eine in Australien, dass halt immer mindestens eine, also dass wir den ganzen Himmel abdecken, also mindestens eine sieht immer James Webb und kann das dann sammeln. Und es ist jetzt aber so, das hat die NASA auch aufgezählt, also die, als es losging, haben sie gesagt, es gibt 344 Single Points of Failure, also 344 Stellen, wenn die ausfallen, dann ist, geht gar nichts mehr. Also das ist nicht redundant. Also was weiß ich, dieser Sonnenspiegel zum Beispiel, diese große Antenne ist nun auch so eine. Also es gibt die halt nur einmal. Wenn die jetzt kaputt gehen würde, wäre das halt auch so. Aber inzwischen ist sie nur noch eine von 44 Single Points of Failure. Also fast 300 liegen jetzt hinter uns. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt was passiert, ist auch wieder klopfen geringer.
Ja, was ich mal als Mutmacher ansehe, ist ja so das Schicksal der Voyager-Sonden, über die du ja auch mal wieder mal berichtest, die, deren Lebenszeit ja nun auch sowas von abgelaufen ist und die trotzdem ja, wenn auch mittlerweile auf sehr, sehr niedrigem Niveau, aber ja irgendwie immer noch im Kontakt stehen mit der Erde.
Es ist halt bei James Webb das Gleiche, was ich halt bei Hubble gemeint habe, dass einfach, wenn man mitkriegt, wie dieses Instrument funktioniert, werden sie halt im Lauf der Zeit immer mehr Sachen da rausholen können, wenn man genau weiß, wie das. Also jetzt sind das halt, also die ersten Aufnahmen sind halt, das ist noch überhaupt nicht das, was wir sehen werden, obwohl die jetzt schon schärfer sind als das Beste, was Hubble je geliefert wird. Das sind nur die Testbilder und das wird halt im Laufe der Zeit immer besser und das haben sie halt bei Voyager auch bewiesen, dass wenn man halt bei den Sachen ist halt bei Voyager, ist vor allem, dass man halt Zeit hat, also ich meine, die sind halt unterwegs und dann kann man immer einfach lange überlegen, was man macht, um das noch mal 5 Jahre länger da Kontakt zu halten. Und bei James Webb ist jetzt die Zeit natürlich nicht unbegrenzt, das habe ich ja gerade erklärt, aber trotzdem, das ist jetzt nicht eine Sache von ein paar Stunden, sondern man kann dann in Ruhe überlegen und man kann jetzt vielleicht auch schon anfangen zu überlegen, was man macht, wenn man halt, weiß ich nicht, wenn die SSD nur noch die Hälfte fasst, also gut, da kann man jetzt einfach öfter senden, aber solche Sachen, wenn jetzt nur noch die Hälfte der Spiegel funktionieren, kann man sich auch schon darauf vorbereiten, dann macht man halt auch irgendwas anderes.
Genau. Da kommen gerade noch der Hinweis, oder zwei interessante Hinweise. Das eine bezieht sich, glaube ich, auf die Übertragungsrate, 28 Megabit. Es gibt ja, glaube ich, zwei Kommunikationsarten. Einmal für die Steuerbefehle. Ich glaube, das ist mit weniger Bandbreite, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und dann ja dieser Downlink sozusagen für das Herunterladen der Daten. 28 Megabit klingt jetzt ja für einige sehr wenig, für manche, die im Sauerland wohnen und schlechtes Internet haben, wahrscheinlich extrem viel. Aber
ja, müssen wir zum Lagrange-Punkt gehen. Genau, es gibt mindestens zwei Kommunikationskanäle. Ich glaube, es gibt noch, also für diese, ich sage jetzt mal, Teleskopdaten, also um Kontakt mit dem Teleskop zu halten und dafür, auch wenn da irgendwas schiefläuft, da gibt es noch ein paar mehr und die haben halt nicht so eine hohe Bandbreite, braucht man aber nicht. Also um zu sagen, heute guckst du mal bitte dahin, braucht man nicht 28 Megabit. Ja, ich habe jetzt die Zahlen tatsächlich nicht im Kopf und auch nicht vor mir, aber das klingt auf jeden Fall richtig.
Der zweite Hinweis ist, dass ja das James-Webb-Teleskop wohl mit oder das komplexeste von Menschen gebaute Objekt ist mit 430.000 Einzelteilen. Also das vielleicht auch nur so als statistische Marke, weil du auch gerade die ganzen Points of Failures genannt hast. Gemessen daran sind es ja relativ wenige Punkte.
Genau, würde ja auch, also genau das würde ja auch natürlich zu diesen ganzen Kosten und der Zeit einfach passen. Also ich meine, es wurde bei der Präsentation gesagt, dass 20.000 Personen daran mitgearbeitet haben. Also ich meine, das ist natürlich auch eine unfassbar hohe Zahl. Also das kann man sich jetzt auch nicht vorstellen. Klar, über 20 Jahre, da werden Leute gearbeitet haben, die sind schon im Ruhestand und Leute gearbeitet haben, werden jetzt dran arbeiten. Die sind noch nicht mal geboren, als es die ersten Pläne dafür gab. Die waren nicht mal geboren. Das natürlich, also die werden nicht alle gleichzeitig, die hatten jetzt kein Teams-Meeting zu 20.000, aber das zeigt einfach, was dahinter steckt und eben aus der ganzen Welt. Und das ist, also wie gesagt, man kann das gar nicht groß genug loben, finde ich, dass das funktioniert und dass es halt am Ende so jetzt solche Sachen schon liefert.
Gut, gerade nur angemerkt, dass das Sauerland aber eine bessere Latenz hat als das James-Webb-Teleskop. Also
okay, da mag ich nicht widersprechen, ja.
Blicken wir noch kurz in die Zukunft, beziehungsweise auf die Frage, wie kann man denn jetzt weiter mitverfolgen, neben Heise Online natürlich, wo du darüber berichten wirst, wo gibt es weitere Bilder, wenn da jetzt welche veröffentlicht werden und die interessierte Öffentlichkeit, wie kann man an diesem Schicksal dieses Teleskops weiter Anteil nehmen? Das wird ja jetzt aus den Hauptschlagzeilen, denke ich mal, erstmal wieder so ein bisschen verschwinden. Das war jetzt ja der große Aha-Effekt, dass es in Betrieb genommen wurde. Es sei denn, das sind jetzt sensationelle Entdeckungen, aber es wird ja viele Sachen geben, die wissenschaftlich sicherlich interessant sind, aber jetzt nicht, glaube ich, dann in der Tagesschau die erste Nachricht sind.
Also ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb von diesen ersten 5 Monaten, jetzt wo ich drüber nachdenke, viel kommen wird, weil aus genau dem Grund, wenn ich jetzt also zum Beispiel da diese älteste Galaxie entdecke oder die zweitälteste, wie auch immer, und ich weiß, ich habe das in einem Bild entdeckt, das kann jeder angucken, dann werde ich mir jetzt nicht so viel Zeit lassen, dann arbeite ich lieber mal Wochenende durch, wie die ja offensichtlich gemacht haben, um den wissenschaftlichen Artikel fertig zu machen, damit ich der Erste bin oder die Erste. Und diese 5 Monate könnten wahrscheinlich wirklich dafür sorgen, dass in diesen Daten, die jetzt da sind, Sachen schnell gefunden werden, die auch schnell öffentlich gemacht werden. Also das könnte ich mir vorstellen, das halte ich jetzt erstmal für naheliegend, das muss man sehen. So, natürlich berichten wir drüber und da gibt es natürlich, wird die NASA bestimmte Sachen auch und die ESA auch öffentlich machen. Also es gibt so, dass man kann direkt an die Daten selbst rankommen. Ich habe das tatsächlich irgendwie verpasst, mich darauf vorzubereiten. Das ist, also da muss man jetzt ein bisschen auch Python können und sowas. Da bin ich irgendwie ein bisschen, eigentlich geschafft, vielleicht mache ich das noch, habe ja noch 20 Jahre jetzt. Ich weiß aber, dass die Kollegen zumindest, die den Artikel haben schreiben lassen von einer Autorin in der CT, in der nächsten CT über das James-Webb-Teleskop, dass die das machen. Also da hat, also Jan Mahn, kann ich bestimmt namentlich erwähnen, der hat gesagt, er hat schon, was hat er entdeckt, Helium auf irgendeinem Stern, frag mich nicht, hat er mir geschrieben, also hat er Sachen selbst schon entdeckt, aber offensichtlich noch nicht in einem Paper veröffentlicht. Also das heißt, er hat das schon mitgekriegt, sich angeguckt, wie das funktioniert und der wird einen Artikel in der CT dazu machen. Also den wird es geben, ja. Da gibt es jetzt noch kein Datum, wo er das erklärt, wie man selbst diese Daten auswerten kann. Da wird es natürlich jetzt auch schon irgendwas geben, weil das hier kommt. Also da steht nur, Brunner schreibt, habe da letztens Artikel gesehen. Das wird es geben in der CT. Spätestens werde ich das dann auch durchlesen und mal gucken. Ich gehe davon aus, alles, was ich jetzt von Astronomen jetzt schon gehört habe, die gesagt haben, wir haben jetzt nach dieser einen Woche schon so viel Daten, dass wir auf Jahre hinaus beschäftigt sind. Also das kann man sich alles angucken und machen. Wahrscheinlich werden wir nichts entdecken. Wobei, ich fände es total cool, wenn jetzt jemand sagt, ich habe in der Heise-Show erfahren, dass das geht, habe mich selbst informiert und habe 2 Wochen später meinen Artikel in Nature gehabt. Also bitte, guckt euch das an und guckt mal, was das James-Webb-Teleskop schon angeguckt hat und was in den Daten so drin steckt.
Ja, du hast gerade einen Artikel in der CT angesprochen, der jetzt ja schon da ist. Das ist ja von der Kollegin Dr. Sabrina Patsch. Der ist ja auch bei Heise Plus verfügbar. Also genau, der ist auch sehr, sehr lesenswert, finde ich. Gerade jetzt, wenn man sich nochmal auch grundsätzlich damit beschäftigen will, aber auch sehr viele Details, die dann auch da in die Tiefe gehen.
Dazu kann ich noch sagen, dieser Prüfbericht, darüber hatte ich letzte Woche berichtet, also das war der, wo 600 Forscher haben einfach in den letzten Monaten gesagt, wir testen jetzt einfach mal alles, also zum Beispiel, wir machen mal ein Foto vom Jupiter und dann gucken wir, wie gut das funktioniert, wie genau ist das, und die haben jetzt den Prüfbericht verfasst und den fand ich tatsächlich sehr lesbar, und auch wenn ich jetzt natürlich nicht alle Sachen verstehe, also da geht es um die verschiedensten Sachen, um Exoplaneten, um Planeten, um Galaxien und sowas und um die technischen Daten. Das fand ich sehr gut und wen das interessiert, der kann da bestimmt mal reingucken und sich das auch angucken. Da steht halt genau, wie man damit umgeht, also wie genau das halt ist zum Beispiel, also auf die Wellenlängen genau. Und das ist schon spannend und natürlich kommen jetzt die ganzen anderen Sachen.
Eine letzte persönliche Frage. Wie lange bist du schon dem Thema Astronomie auf den Fersen? Also wo sind deine Ursprünge, dass du das mitverfolgt hast?
Also ich habe auf jeden Fall hier bei Heise Online, das mache ich das schon eine ganze Weile. Ich glaube, die erste große Geschichte war Rosetta. Und also das war die Kometensonde von der ESA, die um einen Kometen herum gekreist ist und dann sogar drauf gelandet ist und eine Lande hatte. Und frag mich nicht, war das 2014? Also man will das ja gar nicht hören, wie lange das schon her ist. Das fand ich sehr spannend und damals schon beeindruckend, weil da habe ich diese Sache mitbekommen, dass sie, also wie man halt Sachen löst, wenn man nicht hingehen kann, um was zu reparieren. Also wenn mein Computer kaputt ist oder irgendein Gerät, dann geht man da hin und guckt erstmal, was man aufschreibt. Und dieses, also das hat mich immer wieder beeindruckt, wie sie dann sagen, okay, wir können alles Mögliche machen, wir können dem Befehle schicken und wir wollen das und das rausfinden, wir können nur nicht hinfliegen. Wie lösen wir das? Das war jetzt bei Rosetta, wenn ich mich erinnere, weniger groß als diese Kepler-Geschichte, wo sie halt, obwohl die Motoren ausgefallen sind, sie es hingekriegt haben, dass das trotzdem noch funktioniert. Und solche Sachen finde ich, abgesehen von den einfach immer verblüffenden wissenschaftlichen Entdeckungen, halt auch aus dieser technischen Sicht beeindruckend, weil es halt also diese Grenze auflegt, die wir, also so wie Leute, die halt irgendwelchen alten Computern halt nur irgendwelche Simulationen entwerfen und nicht einfach den neuesten Computer machen, sondern ne, dass man einfach versucht, mit der Technik klarzukommen, die man hat und was man da noch rausholen kann, ist beeindruckend.
Heute nennen wir es Remote-Arbeit.
Ja, genau, das ist Remote-Arbeit. Ja.
Genau. Vorläufer vom Homeoffice. Ja, genau. Martin, ich danke dir für diese erste Einschätzung und Zwischenbilanz zum James Webb Web-Teleskop, Weltraumteleskop. Auch danke an den Chat, der einen überaus feinen Sinn für Humor heute bewiesen hat und aber auch mit guten Informationen dann uns unterstützt hat. Das war die Heise Show für diese Woche am Donnerstag, 21. Juli. Wir hören und sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche wieder zur Heise Show. Ich sage nochmal danke, bis dann, tschüss.
Ciao.